Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ohne Daten bist du nur eine weitere Person mit einer Meinung. Dieses ist mein Lieblingszitat zum Thema Daten. Es ist von William Edward Deming. Heute klären wir, wie du deine relevanten Marketingdaten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und nutzen kannst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute mal wieder quasi Stammgast Micha Löhr. Micha ist bei uns Head of Analytics und Insights und wird dir jetzt wieder spannende Insights geben. So, Micha, schön, dass du mal wieder hier bist.
Sehr gerne, Robin. Ich freue mich.
So, Micha, wir haben schon eine ganze Reihe an Episoden rund um das Thema Daten, rund um das Thema Analytics und rund um das Thema auch Reportings gemacht. So, ich erwarte jetzt nicht von allen Hörerinnen und Hörern, dass sie alle diese Episoden schon gehört haben, obwohl das natürlich sinnvoll gewesen wäre. Deswegen aber schon mal eine kurze, knackige Zusammenfassung. Was ist in diesem ganzen Bereich wichtig, wenn es darum geht, ein gutes Reporting zu machen? Also was rätst du da unseren Kundinnen und Kunden?
Also der erste Punkt ist, der denke ich am wichtigsten ist, dass man das Reporting auf die Zielgruppe zuschneidet. Weil jemand, der jetzt operativ an den Kampagnen arbeitet, der benötigt natürlich, oder die benötigt natürlich granularere Informationen als jetzt beispielsweise die Geschäftsführung. Da gibt es jetzt auch Ausnahmen, aber im Schnitt würde ich sagen, kann man das so sagen. Dann ist auch wichtig, dass das Reporting strukturiert aufgebaut ist. Also Zahlen, die zusammengehören, sollten auch nebeneinander stehen. Dann sollten die wichtigsten Zahlen oben dargestellt werden. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die man da beachten sollte. Das Reporting sollte auch klar sein und einfach strukturiert aufgebaut sein. Also ich würde halt nicht nur Zahlen darstellen, sondern würde auch Kommentare drunter schreiben, einfach damit Leute, die nicht so oft in Google Analytics 4 oder in irgendwie Facebook, LinkedIn oder so reingucken, damit die auch direkt sehen, was diese Metrik bedeutet. Mhm. Dann würde ich auch viele Grafiken verwenden. Also Grafiken geben einfach die Möglichkeit, dass quasi die Sachen, die man gefunden hat und Vergleiche, lassen sich halt durch Grafiken besser vermitteln als einfach nur durch Zahlen. Und ja, eigentlich noch die Farbauswahl ist halt auch wichtig. Also es gibt halt ein nicht zu verachtender Teil von der Bevölkerung, ist einfach farbenblind. Viele wissen es noch nicht mal. Und deswegen ist es nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, vielleicht nicht unbedingt Grafiken zu erstellen, wo grün und rot mit verwendet wird.
Spannender Aspekt, so Thema barrierefreies Reporting hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm für heute, aber ja, macht total Sinn. Habe ich ehrlicherweise noch nie drüber nachgedacht, aber höre es auch irgendwie nicht zum ersten Mal. Nee, guter Punkt. Also nicht nur Rot und Grün verwenden, bitte.
Genau. Und es gibt normalerweise auch so Farbpaletten, die vorgegeben sind. Also gibt es auch Webseiten für und dann kriegt man eigentlich ganz gute Ideen, was man verwenden sollte und was.
So, das ist jetzt so die Visualisierung, da sind wir jetzt schon gerade reingegangen. Ich meine, viel wichtiger als die Visualisierung ist ja so, also aus meiner Sicht erstmal, wie kommen die Daten da überhaupt rein? Also welche Quellen und vor allem auch das Thema Datenqualität. Das ist so, wenn ich immer irgendwie Gespräche mit dir habe, das ist so ein Evergreen, also so die Qualität der Daten, so kann man ja sagen, dieses ohne die Datenqualität funktioniert ja kein Reporting. Also kannst du da mal ein bisschen mehr Kontext geben? Also dass das wichtig ist, keine Frage, aber warum ist es so schwierig?
Also das Problem, was mir am häufigsten auffällt, ist eigentlich, dass quasi Daten fehlen, also dass quasi nicht das erfasst wird, was man im Nachgang braucht. Der Grund dafür ist halt, dass oft Sachen eingerichtet werden oder ja, dass eigentlich Sachen erstmal eingerichtet werden, dass sich unter Umständen im Nachgang erst Gedanken darüber gemacht wird, was man wirklich braucht. Deswegen, so könnte man dieses Problem halt schon mal aus dem Weg gehen. Das andere ist auch, dass in manchen Tools ist es so, dass zum Beispiel Daten manuell eingetragen werden müssen. Mhm. Und ab dem Punkt ist die Wahrscheinlichkeit auch immer hoch, dass es einfach jemand vergisst. Das ist halt normal, das ist halt menschlich. Und ja, deswegen, also wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich jedem empfehlen, also wenn das Tool einem die Möglichkeit gibt, dass man Pflichtfelder, dass man dann Felder, die ausgefüllt werden sollen, als Pflichtfeld definiert.
So, also das heißt, wir haben das Problem Faktor Mensch erstmal und halt auch Faktor Tools, also dass einfach nicht die richtigen Tools genutzt werden oder sie falsch eingerichtet werden. Sind das so die Hauptursachen,
genau,
dann zusammengefasst?
Genau, das würde ich sagen, ja. Und auch, dass zum Beispiel, also viele Tools, da ist ja auch so, dass man kann die grundlegend einrichten und ohne weitere Konfiguration werden schon relativ viele Daten erfasst, beispielsweise auch bei Google Analytics 4, einige Events werden erfasst. Aber ab dem Punkt, wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe, dann macht es ja auch Sinn, E-Commerce-Daten zu erfassen. Und da muss man entsprechend halt auch das Tracking einfach erweitern und entsprechend ein E-Commerce-Tracking implementieren. Ja. Ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis nach dem Motto, man sollte einfach vorher Gedanken machen, was man wirklich kauft.
Ja, macht eigentlich in jeder Lebenslage ja durchaus Sinn. Ja. Beim Thema Daten würde ich da auch nochmal ein extra Ausrufezeichen hintersetzen. Du hast jetzt gerade schon das Thema Tools auch angesprochen. Google Analytics 4 ist ja, glaube ich, so, wenn man Leute fragt, was macht ihr denn im Bereich Tracking, dann ist man ja, wir haben Google Analytics implementiert, so mittlerweile Version 4 dann hoffentlich. Kannst du mal ein bisschen Einblick geben, wenn es um die ganze Datenerfassung geht? Welche Tools sind da so state of the art? Also was für eine Art von Tool sollte ich auf jeden Fall haben? Welche Anbieter vielleicht? Und kann man da dann auch nochmal herausheben?
Also für das Webtracking würde ich empfehlen, also ich würde auf jeden Fall, falsch, ich würde jedem, der eine Webseite hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Tool einzubauen, was einfach die Interaktion auf der Webseite erfasst.
Google Analytics
beispielsweise oder Matomo, da gibt es ja viele. Pivik Pro, es gibt Adobe, das ist das eine. Dann würde ich zusätzlich auch Tracking Codes implementieren, die ermöglichen, dass Daten in dem jeweiligen Marketing-Tool auch mit erfasst werden. Also beispielsweise, dass man auch in Facebook oder LinkedIn einfach sieht, was passiert, also wie die Kampagnen performen. Darüber hinaus würde ich definitiv auch ein gutes CRM nutzen. Einfach sowas, beispielsweise wir nutzen HubSpot, wir empfehlen ja auch immer HubSpot, ist einfach ein super Tool. Also es gibt halt, es bietet einem auch sehr viele Möglichkeiten. Einerseits kann man Marketingmaßnahmen automatisieren, aber man bekommt auch ganz andere Einblicke einfach in die Interaktionen der Seitenbesucher.
So, das sind die Haupttools dann, wo du sagst, zur Datenerfassung, das brauche ich dann auch auf jeden Fall. Ja. Lass uns dann mal weitergehen. Was mache ich denn dann damit? Weil wir waren ja beim Thema Reporting. So, ja, ich kann auch ein Reporting in Excel hin und her schicken. Wird auch nach wie vor noch gerne gemacht. Ich verstehe auch zum Teil, wo es herkommt, aber zielführend ist, glaube ich, anders. Also insofern, lass uns mal über das Thema Reporting und Reporting-Tools sprechen. Was ist da State of the Art? Worauf sollte ich achten?
Also, ich meine, wie gesagt, Excel oder auch Google Spreadsheets, die haben immer noch ihre Anwendungsgebiete, auch im Hinblick auf Reportings. Aber zur Visualisierung von Daten, gerade wenn es auch darum geht, halt interaktive Dashboards zu erstellen, ist natürlich nicht das richtige Tool für. Hier nutzen wir hauptsächlich Looker Studio. Aber was man zum Beispiel auch ganz gut dafür nutzen kann, ist Tableau oder Power BI. Das haben wir jetzt, nutzen wir jetzt nicht oft, aber wie gesagt, sind auch alles gute Tools.
Ganz kurz da reingegrätscht, also Google Looker Studio ist so das ehemalige Data Studio, kennen vielleicht auch andere unter dem Begriff, ist so ja die Haus- und Hoflösung von Google selbst. Wann ist ein Punkt, dass du sagst, ja, schaut euch vielleicht mal eher Tableau oder schaut euch mal Power BI an? Was wären da so Anwendungsszenarien oder Voraussetzungen, dass man sagt, macht mehr Sinn?
Also beispielsweise Power BI macht Sinn, wenn die Daten vorher noch verarbeitet werden müssen. Also Looker Studio ist kein Tool dafür, dass man Datenquelle nimmt und dann quasi die Daten aufbereitet, reinigt oder sonst irgendwas. Sowas könnte man theoretisch halt, oder kann man in Power BI machen und dann das Ganze halt visualisieren. Das macht halt Sinn, wenn man generell auch viel mit dem Microsoft Stack arbeitet. Power BI hat halt den Nachteil, dass es im Endeffekt keine Desktop-Version für Mac-Nutzer gibt. Sprich, also für uns als Haupttool fällt es dadurch einfach weg. Und es gibt halt auch Alternativen und dementsprechend, ja.
Also wer hauptsächlich auch mit den Google-Lösungen arbeitet, ist beim Looker Studio schon mal ganz gut aufgehoben. Die meisten oder fast alle wichtigen Sachen gehen dann auch damit.
Genau, ja. Und sich da auch nicht verwirren lassen, weil wie gesagt, Ende des Tages Looker Studio ist einfach Data Studio, aber Looker Studio ist nicht Locker. Also das ist immer so ein bisschen, oder das hat man schon 2-3 Mal, dass da die eine oder andere Person verwirrt war.
Okay. Ja. So, jetzt haben wir die ganzen Tools zur Datenerfassung gesammelt, also von Google Analytics, die Tools der einzelnen Social-Media-Plattformen etc. Und wir haben die, sag ich mal, Visualisierung der Daten über das Reporting-Tool, Google Looker Studio. Da ist was dazwischen. Also ich meine, die Google-Sachen, Google Analytics und Google Looker Studio kann man schön wunderbar sprechen, gut miteinander. Das ist ja nicht bei allen Sachen so. Das heißt, wir haben ja häufig die Herausforderung, die Daten von der einen Stelle zur anderen zu bekommen. Wie mache ich das?
Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wie du gerade schon gesagt hast, für Google oder alle Google-Tools gibt es native Konnektoren. Also sprich, ich kann das halt direkt mit dem Looker Studio verknüpfen. Aber bei Tools wie jetzt Facebook, LinkedIn oder auch HubSpot, da benötigt man einen Konnektor. Also man kann entweder, kann man die API-Schnittstelle, sag ich mal, selbst schreiben.
Also gut. Micha kann das nicht, ich.
Ich kann es auch nicht.
Also Mann ist übertrieben. Ja,
aber das ist jetzt auch eine Vorgehensweise, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob sich das langfristig auch lohnt, weil dafür gibt es einfach zu viele Tool-Anbieter, die das die einem die Arbeit halt deutlich vereinfachen. Dann gibt es halt wiederum die Möglichkeit, dass man dann die direkte Connection herstellt, was allerdings den Nachteil hat, dass solches Dashboard halt relativ langsam wird. Oder ich speichere diese Daten in einem Data Warehouse, wie beispielsweise der BigQuery. Wir nutzen halt die BigQuery dafür.
Mhm. So, du hast jetzt gerade auch schon ein, oder das führt mich zu meiner nächsten Frage. Warum sollte ich nicht die direkte Verbindung machen? Was spricht dagegen? Also ich nutze erstens, ich baue mir die Schnittstellen vielleicht nicht selber, sondern ich nutze Konnektoren. Ja. Und zweitens hast du gerade schon fallen gelassen, es ist langsam, wenn ich die direkte Verbindung mache. Mhm. So, ist das so der Hauptgrund auch, dass man sagt, okay, wir packen das dazwischen in die BigQuery, in Data Warehouse, anderer Art. Ist das so der Hauptvorteil oder gibt es da noch weitere?
Also der Hauptvorteil ist definitiv die Performance, wie gesagt, dass es schneller lädt. Aber ein weiterer Vorteil ist auch, dass man die Daten in der BigQuery halt aufbereiten kann. Also was wir gerade eben schon als Beispiel hatten mit Power BI, wo ich das beispielsweise diese Aufbereitung auch schon beim Reinladen der Daten machen kann, das kann ich mit Locker Studio einfach nicht so gut machen. Mhm. Und auch, es ist zum Beispiel auch einfacher, sich in der BigQuery einen Überblick über die Daten zu verschaffen und Daten miteinander zu verknüpfen. Also ich kann einfach die Daten so aufbereiten, dass ich es einfach besser verknüpfen, also besser visualisieren kann, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt halt einfach bessere Auswertungsmöglichkeiten.
Mhm. So, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben das bei uns halt eben auch, letztes Jahr umgestellt und die Daten halt erst in der BigQuery zwischengelagert quasi. Ich weiß nicht, ob das jetzt technisch der richtige Begriff ist, aber wir haben ja auch hauptsächlich Nicht-Techniker, die das jetzt hier hören. Und die Daten von da aus dann quasi in unser eigenes Marketing-Reporting. Und es ist halt eben wirklich so, du öffnest Looker Studio, du drückst auf den Knopf und die Daten sind da. Und es ist nicht so, dass du dann irgendwie dann erstmal den Kaffee holst, bis dann irgendwie alles geladen ist. Das macht schon große Freude und vor allem halt eben auch diese Verbindung. Kannst du da mal ein bisschen tiefer auch drauf eingehen, also nicht auf die Performance, sondern auf die Verbindung von Daten? Also inwieweit kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe meine CRM-Daten aus HubSpot und verbinde die mit Website-Daten oder ich verbinde die mit Google Ads-Daten?
Mhm. Ich kann die halt in der BigQuery miteinander verknüpfen. Dazu brauche ich natürlich einen gemeinsamen Nenner. Mal als Beispiel könnte ich jetzt bei Google Analytics 4 eine ID mitgeben. Also wenn ich quasi die Daten erfasse, die wird auch in HubSpot erfasst und dann kann ich dann im Nachgang diese zwei Stränge miteinander verknüpfen. Also das ist das eine. Andererseits kann man auch einfach nur so grundlegende Sachen machen, wie zum Beispiel Daten auf Basis vom Datum und anderen gemeinsamen Dimensionen miteinander verknüpfen und damit vergleichen. Also das ist eigentlich der wesentliche Punkt, wo man damit arbeiten kann. Oder ich kann beispielsweise HubSpot-Daten nochmal ganz anders darstellen, granularer darstellen, als sie eigentlich im System selbst in den Reportings dargestellt wird. Mhm. Deswegen, da haben wir auch bei uns in dem, in dem Beispiel Dashboard, was wir auch gezeigt haben, auch ein ganz schönes Beispiel für.
Genau. Mhm. Wenn du das jetzt hörst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und sagst so, wie kann ich mir das vorstellen? Schreib mich gerne an. Ich zeig dir dann einfach mal das Beispiel Dashboard oder wir machen eine Demo, wo wir dich da einfach mal durchführen, weil das hilft dann vielleicht auch an der Stelle. Das heißt, ich gehe hin und kann einen einzelnen User auf Basis einer ID, die ich vergebe, dann zuordnen und kann halt eben dann auch seine Customer Journey deutlich besser analysieren und daraufhin dann halt eben auch dann das, sag ich mal, den Erfolg von Maßnahmen bewerten.
Ja, wobei ich jetzt mit einzelner User, das ist auch immer, wie gesagt, ist ja aus Datenschutzsicht auch immer so ein bisschen.
Also eine einzelne User-ID, sagen wir mal.
Ja, genau. Man könnte einen Browser quasi, dass man das halt darüber dann nachverfolgt, genau. Aber generell ja, es lassen sich dadurch auf jeden Fall deutlich besser Attributionen nachverfolgen. Natürlich ist es immer noch so, die Daten werden am Ende des Tages anhand von Cookies erfasst. Cookies werden immer noch gelöscht. Also die Attribution ist immer noch nicht so wie früher. Aber generell lassen sich mehr Sachen oder die Sachen besser nachverfolgen. Und es gibt auch einfach komplett andere Auswertungsmöglichkeiten, weil, wie gesagt, gerade so ein CRM hat halt nochmal ganz andere Daten. Man sieht ja auch, man sieht beispielsweise, wenn ein Lead reinkommt, wie viel von den Leads konvertieren tatsächlich, wie lange dauert es, bis so ein Lead konvertiert, diese ganzen Punkte. Mhm. Und
Das heißt, also zum Beispiel in HubSpot haben wir ja auch die HubSpot-eigenen Dashboards. Die sind auch okay, aber wir sehen halt eben, wenn wir uns die selber dann nochmal konfigurieren, dann im Looker Studio halt eben die Ausgabe haben, gucken, über eine Google Ads-Kampagne, einen bestimmten Kampagnentyp kommen, weiß nicht, 100 Conversion rein. Wie viele dieser Conversion werden zu Sales Accepted Leads? Das heißt, das sind wirklich Leads, mit denen wir auch sprechen wollen. Wie viele davon werden zu Opportunities? Und das halt eben gematcht mit den Google Ads-Klickkosten und dann auch in dem zeitlichen Verlauf. Das heißt, wir können im Prinzip diese Dashboards zwischen Marketing und Sales extrem gut auswerten und halt eben dann auch customizen.
Genau, ja. Wir können die fürs interne Controlling nutzen. Also es gibt halt wirklich, gibt einfach sehr viele Möglichkeiten. Und natürlich ein großer Punkt, die Daten liegen einfach bei einem in einem eigenen Data Warehouse. Also sind halt aus dem Tool raus. Sprich, gerade bei Google Analytics ist es ja auch so, dass die Daten nicht immer oder nicht mehr für einen ewig langen Zeitraum, sage ich mal, gespeichert werden. Und dann hat man quasi trotzdem noch seine Daten komplett vorliegen und muss ja keine Angst haben, dass irgendwann irgendwelche Daten aus dem Tool gelöscht werden oder sonst irgendwas passiert.
Ja, das ist sowas, was ich glaube, dieser Wechsel jetzt von dem alten Google Analytics Universal war das ja dann zu GA4, wo viele gemerkt haben, die Daten gehören. Wir haben ja gar keine Hoheit über die Daten, weil Google gesagt hat, ja, wir stellen den Support ein und übrigens eure Daten aus den Vorjahren, die sind halt dann demnächst weg. Ja. Und also wir haben das bei auf Kundenseite schon doch gemerkt, dass da auf einmal so eine ganz andere Awareness für dieses Thema ist. Und ich glaube, diese Hoheit über seine Daten zu haben und auch selber zu entscheiden, welche Daten verknüpfen wir miteinander. Die großen Plattformen sind happy, wenn wir es nicht machen, aber unsere Empfehlung ist doch, sich da auch intensiver mit zu beschäftigen.
Genau, ja. Ich würde das definitiv auch machen. Und gerade jetzt auch bei Google Analytics 4 ist es ja auch so, dass sie einfach auch einen nativen Connector für die BigQuery erstellt haben. Also sprich, man kann die Daten wirklich mit zwei Klicks da schon rein exportieren.
Mhm. Ja. So, das klingt jetzt alles auch sehr einfach, wie du das Ganze schilderst. Also wir haben da hier unsere ganzen Marketingkanäle und dann nehmen wir die Daten und wir verknüpfen die und schmeißen die dann irgendwie auch in, wir schmeißen die BigQuery rein und daraus wird dann ein schönes Dashboard generiert. Klingt easy. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wie du es jetzt gerade hier so schilderst, behaupte ich jetzt einfach mal. Was sind so die Hürden, die wir nehmen müssen, damit das Ganze auch funktioniert?
Also grundlegendes technisches Verständnis sollte man definitiv haben, um das zu machen. Aber wie gesagt, also diese Tools, gerade so Supermetrics oder auch, das war ein anderes Beispiel, Funnel.io, es gibt halt mehrere Beispiele, die nehmen einem halt schon vieles von der technischen Arbeit ab. Mhm. Was man aber trotzdem, was wichtig ist, finde ich wichtiger ist als das Verständnis von den Tools, einfach, dass man sich halt mit den Daten auseinandersetzt. Beispielsweise gerade wie bei HubSpot. Das ist halt schon ein bisschen komplexer, das ist eine komplexere API oder komplexere Datenstruktur in dem Tool an sich, als jetzt, wenn man einfach nur LinkedIn-Daten exportiert. Und man sollte sich halt im Vorhinein schon gut überlegen, was man wirklich benötigt, welche Auswertungen man, Möglichkeiten man wirklich benötigt. Dann wird die Bedienung der Tools für die, oder der Tools über die für die Konnektoren genutzt werden, auch relativ einfach. Ansonsten ist es eigentlich, ja, schon, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sagen
wir. Also das heißt, ich muss erstmal für mich klar haben, welche Daten brauche ich und was will ich auch damit machen? Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber so mein Eindruck ist immer, Leute wollen dann immer sehr, 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 sehr viel haben, aber damit zu arbeiten und dann wirklich auch, ich meine, wir generieren die Daten ja nicht, um Daten zu generieren, sondern wir wollen ja irgendwie dann intelligentere Entscheidungen, bessere Entscheidungen da auf dieser Basis treffen. Da dann die richtigen Daten rauszufinden, das halte ich für eine sehr große Herausforderung, wo ich auch sehe, da ist sehr viel Unerfahrenheit im Markt auch.
Ja, definitiv. Das ist auch einfach eine Herausforderung. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also bei mir oder uns passiert das auch manchmal, dass wir dann im Nachgang erst merken, oh, wir haben hier vergessen, diese Metrik oder was in HubSpot zu erfassen, müssen es halt im Nachgang nachziehen. Aber gut, dann haben wir einmal die Erfahrung gemacht. Dann kann man ja die Erfahrung auch teilen und kann halt sagen, okay, daran sollte man vielleicht denken. Und ich glaube, das ist es. Also am Ende des Tages ist es wirklich einfach damit arbeiten und dann lernt man recht schnell aus seinen Fehlern. Und es ist halt noch besser, wenn jemand anders mit dabei ist, der einem vielleicht erspart, diese gleichen Fehler auch zu machen.
Also wenn es wirklich um B2B-Daten geht, Marketing, Sales, Verzahnungsdaten etc., da haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge an Kinderkrankheiten mal durchgespielt, um halt eben dann auch Dashboards, also die, mit denen wir arbeiten, so stark zu reduzieren, auch im oberen Bereich wie irgendwie möglich, sodass wir uns auch wirklich auf diese relevanten Kennzahlen konzentrieren können, weil ich merke halt eben auch, was du auch vorhin gesagt hast, die wichtigste Zahl muss oben stehen, weil die wichtigste Zahl, wenn sie oben steht, das ist die, die du immer als erstes siehst, die du jeden Tag anschaust und das ändert deinen Fokus. Und wenn da halt eben bei einem SEO der Sichtbarkeitsindex steht, dann wird der SEO sich auf den Sichtbarkeitsindex konzentrieren und vielleicht nicht auf die Anzahl der, sag ich mal, sales-relevanten Leads, die über SEO reinkommen. Und ganz im Ernst, Sichtbarkeitsindex bezahlt dir keine Miete. Also.
Nee, deswegen, ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Du hattest auch ganz am Anfang gesagt, so beim Thema Qualität von einem Reporting, was macht ein gutes Reporting aus? Das sollte auf den User abgestimmt sein, also wer damit arbeitet. Hast du da so ein paar Kennzahlen, Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ich bin Head of Digital Marketing, Head of Online Marketing. Was sind so typische Kennzahlen, die ich in den Fokus rücken sollte und welche vielleicht weniger, weil sie irgendwie dann ein bisschen misleading sind, weil sie meinen Fokus irgendwie falsch ausrichten?
Ja, also ich würde mir auf jeden Fall immer die Leads anzeigen lassen, also generell, wie viele Leads generiert werden. Dann gruppiert nach den verschiedenen Marketingkanälen, die man nutzt, würde ich mir auch anzeigen lassen, wie viele Klicks und auch Sitzungen einfach generiert werden. Weil mal als Beispiel, wenn ich jetzt, obwohl ich würde die Leads aus HubSpot nehmen, aber einfach mal, wenn ich, wie soll man sagen, wenn jetzt über gewisse Kampagnen halt relativ wenig Klicks kommen oder relativ wenig, darüber wenig Session generiert werden, dann können logischerweise auch nicht so viele Leads über diese Kampagne kommen. Einfach damit man halt sieht, wie das Verhältnis ist. Dann Budgetzahlen, also einfach die Budgets von den verschiedenen Kampagnen, würde ich mir auf jeden Fall auch immer anzeigen lassen. Das ist einfach wichtig. Also das ist, damit man einfach einen Überblick darüber hat, wie viel man denn für irgendetwas ausgibt. Mhm. Ja, ich würde jetzt so tiefergehende Zahlen, wie jetzt das heruntergebrochen auf einzelne Anzeigengruppen oder so, würde ich mir jetzt nicht anzeigen lassen, wenn ich das ist dann eher was für die Leute, die operativ daran arbeiten. Und das ist zum Beispiel auch das Gleiche im Hinblick auf SEO. Ich würde mir halt anzeigen lassen, wie viele Nutzer kommen auf die Seite, aber es ist nicht zwangsweise ein Sichtbarkeitsindex. Mhm. Das ist, also den zu interpretieren.
Ja, kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren. Ich meine, du hast auch lang genug in deinem Leben auch SEO gemacht, genau, um zu wissen, worauf es nicht ankommt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich stellen sollte. Also was ist nicht wichtig für mich? Ja. Könnte durchaus Sinn machen. Und in dem Kontext dann ergibt sich so für mich dann auch die Frage, wie arbeite ich damit? Also ist es deine Empfehlung? Ich habe zum Beispiel bei mir so, wenn ich den Browser hier Chrome bei mir öffne, dann öffnet sich auch sofort der Tab mit unserem echten Reporting. So, dass ich dann jeden Tag eigentlich einmal in das Reporting reinschaue. Ehrlich gesagt mache ich das dann trotzdem nicht jeden Tag so im Detail, wie ich es dann vielleicht machen sollte. Aber wie arbeite ich dann mit diesem Reporting? Also jeden Tag reinschauen, sollte ich mich irgendwie monatsweise mit meinem Team hinsetzen und die Zahlen durchdeklinieren? Was ist so deine Empfehlung? Wie arbeite ich gut damit?
Also ich würde jeden Tag reingucken, finde ich immer ein bisschen Overkill.
Danke.
Ich würde es immer einmal die Woche machen. Also ich würde irgendwie jeden Montag sich ein festes Datum oder feste Uhrzeit setzen, dass man sich das reinguckt und dann abhängig davon, was man sieht, mit den entsprechenden Leuten halt sprechen, was sie denken, was gut ist, was schlecht ist und das dann dahingehend halt durchgehen und wirklich, also hängt natürlich davon ab, welche Marketingmaßnahmen gerade laufen, wirklich tiefergehende Betrachtungen mit einer kompletten Gruppe würde ich halt vielleicht einmal im Monat machen oder halt, wenn irgendwie eine neue Kampagne gestartet ist oder wenn die Kampagne halt zu Ende gegangen ist.
So, das gilt jetzt für eine Führungsebene. Klar, wenn du jetzt operativ für die Google Ads Kampagnen bist, dann schau bitte täglich rein. So,
ja, genau. Ich habe jetzt auch eher aus der Perspektive, aber ich will jetzt Wenn man natürlich operativ dran arbeitet, sollte man schon gucken, ob oder sich zumindest einen guten Alarm eingestellt haben, falls irgendwelche Ausschläge gibt, die so nicht sein sollten.
Damit hast du mir eine wunderbare Brücke geleitet, nämlich zu einer anderen Frage, die ich auch habe, nämlich das Thema Anomalien. Also Anomalien rausfinden ist immer doof, wenn es spät passiert, weil dann war es meistens teuer. Zumal, also wenn sie ins Negative gehen. Also macht es Sinn, mir so ein Dashboard, so ein Lucas Studio einzurichten, wo ich dann auch die Alerts drin habe? Oder würdest du das in einem anderen Format machen?
Oh, ist eine gute Frage.
Na, endlich mal eine.
Ich habe tatsächlich selbst noch nicht wirklich viel mit Anomalien gearbeitet, aber dadurch, dass ich auch nicht operativ an den Sachen arbeite. Also früher in Google Analytics habe ich halt immer viel mit Anomalien gearbeitet, wo man dann einfach eine E-Mail bekommen hat, falls es einen Ausschlag nach oben oder nach unten gibt.
Also da auch eher mit Alerts per E-Mail dann arbeiten, damit man reinschaut? Oder?
Ja, definitiv. Weil oft da war eigentlich zu 80% war es nichts wirklich Schlimmes. Also es war halt, ist im Endeffekt nichts passiert, sondern ich habe schlicht nur greifend die Anomalie nur so eingestellt, dass sie halt zu schnell ausgeschlagen ist. Weil es ja auch, man muss im Endeffekt ja ein Mittelding finden zwischen, ist es jetzt wirklich eine Anomalie oder nicht? Und da gibt es jetzt auch ein bisschen, statistisch validere Möglichkeiten, wie man das da auch einrichten könnte. Ja, aber jetzt so spontan kann ich da, wenn ich ehrlich bin, auch nichts sagen.
Nee, dann wäre für mich auch das Fazit, also Anomalien gehören dann nicht unbedingt ins Reporting oder nicht nur da rein, sondern wirklich dann auch die Alerts setzen, damit die Leute dann halt eben auch sofort reinspringen können und vor allen Dingen die Alerts auch richtig setzen. Das hatten wir jetzt bei einer Umstellung bei Google Ads, wo die Leute auf einmal mit Alerts zugeschüttet worden sind. Wenn es zu viele sind, wird nicht mehr nachgegangen und dann wird nicht mehr geschaut, wenn wirklich was ist. Also dementsprechend da schon auch sensibel mit sein und die Dinge halt nicht zu sensibel einstellen. So.
Genau, ja. Und plus aber am Ende des Tages sollte es halt auch nicht nur so sein, dass jemand halt in seinen Report reinguckt, wenn er halt eine E-Mail bekommt. Weil das ist nämlich auch sowas, so ab dem Punkt, okay, ich kriege keine E-Mail, deswegen muss ich nicht reingucken. Ich würde mir auf jeden Fall immer einfach einen festen Tag mit einer festen Uhrzeit nehmen. Dann guckt man sich das halt an und dann wird man die meisten Probleme wahrscheinlich auch schon sehr schnell umgehen.
Ich fasse mal zusammen. Mit Micha Löhr habe ich mal wieder über das ganze Thema Tracking, Analytics, Insights, Reporting jetzt heute insbesondere auch gesprochen. Und es ging darum, wie erstelle ich ein Reporting, was die richtigen Daten in der richtigen Qualität und vor allen Dingen auch extrem performant mir zur Verfügung stellt. Und die größte Herausforderung dabei ist im ersten Schritt die Datenqualität sicherstellen. Also wenn du die richtigen Tools einsetzt, wie ein Google Analytics, wie ein Matomo, wie auch immer, sorg dafür, dass die Daten wirklich auch valide sind. So, das ist der erste Schritt, weil nur einfach das Tool mit den, sag ich mal, Systemeinstellungen zu nutzen, führt nicht unbedingt dazu, dass du auf der Basis gute Entscheidungen treffen kannst. Also erstmal da bei der Datenqualität auch arbeiten. Nächster Schritt oder das nächste, was wir betrachtet haben, ist die Visualisierung der Daten. Also wie sieht ein gutes Reporting aus? Wichtigsten Daten oben. Denkt von dem Nutzer des Reportings aus. Also ein, sage ich mal, Geschäftsführung, eine Marketingleitung braucht andere Zahlen im Fokus als die Leute, die operativ die Kampagnen steuern. Und da dann halt eben entsprechend die richtigen Zahlen in den Fokus rücken und da halt eben dann auch die Visualisierung so machen, dass man schnell auf einen Blick erfassen kann, was denn da, auf welche Zahlen, Daten du achten musst. Die Magie passiert zwischen diesen beiden Punkten, die ich gerade genannt habe. Also die Datenerfassung über Google Analytics, über die Social-Plattformen etc., wo du halt eben die Daten generierst und ganz wichtig, in der CRM nicht vergessen, wie kommen die rüber in das, in die Visualisierung der Daten, also in dein Google Looker Studio, Power BI oder Tableau. Und da kannst du sowohl die direkte Verbindung nutzen von Google Analytics zu Google Looker Studio, überhaupt kein Problem. Aber sobald es dann zum Beispiel von LinkedIn Ads Richtung Looker Studio geht, brauchst du dann Konnektoren wie ein Supermetrics. Aus dem CRM raus ist nicht immer alles total einfach. Kannst du dann über einen Konnektor die direkte Verbindung machen, aber Micha sagt auch, würde ich nicht machen, sondern ich würde dann noch ein Data Warehouse zwischenschalten. Also sowas wie die Google BigQuery, wo die Daten von diesen ganzen Datenerfassungsplattformen reingeschoben werden. Du kannst sie nämlich dann miteinander verbinden. Das heißt, du kannst die Google Analytics Daten mit deinen LinkedIn Ads Daten und mit deinen CRM Daten vor allem verknüpfen, um auf der Basis viel bessere Entscheidungen treffen zu können und viel, viel mehr Transparenz in deine Daten zu bekommen, weil die Plattformen wie Meta, wie Google etc., die sprechen ungern miteinander und sie möchten eigentlich auch nicht, dass du deine Daten miteinander verknüpfst, weil eigentlich wollen sie die ganze Customer Journey bei sich abbilden. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil das ist das Bestmögliche, was für ihren Aktienkurs passieren kann. Wir wollen das aber nicht, sondern wir wollen ja bessere Marketingentscheidungen treffen. Deswegen schaltet ein Data Warehouse dazwischen. Das sorgt nämlich auch dafür, dass die Daten viel performanter sind. Das heißt, wenn du dann dein Looker Studio öffnest und die Daten dann da abrufen willst, dann sind die auf einen Klick da und es dauert nicht, weil sie erst auf irgendeiner Plattform noch abgerufen werden. Und nächster Punkt, sie gehören dir, du hast die Hoheit darüber, weil wenn die Plattformen dann sagen, wir schalten ab, dann hast du trotzdem noch die historischen Daten und kannst damit arbeiten und kannst Ableitungen machen. Und dann halt eben zu gucken, dass du die wichtigsten Zahlen da dann für dich auch immer rausfindest und das ist zum Beispiel dann halt eben auch nicht unbedingt der Sichtbarkeitsindex, das ist nicht der Traffic, sondern halt eben auch zum Beispiel, wie viele Leads kommen da raus, wie viel davon werden Sales Qualified, wie viel Deal Pipeline, wie viele Opportunities gehen da raus im B2B-Bereich oder im E-Commerce-Bereich, halt eben wirklich die ganz klaren Performance-Daten von deinem Shop, die dann halt eben auch dann mit in das Reporting reingehören, weil du willst ja auch da nicht nur den Umsatz sehen, sondern du willst vielleicht auch den Deckungsbeitrag sehen. Du willst vielleicht den Deckungsbeitrag nach User-Kohorten sehen oder du willst ihn nach Produktkategorien sehen. Und all das kannst du dir halt eben dann selber erstellen, wenn du die Hoheit über deine Daten hast. Wir werden niemals diese volle Transparenz, die wir mal fast hatten, wieder erreichen. Das ist leider so. Das hat Datenschutzgründe, das hat aber auch natürlich technische Gründe, weil wir viel mehr Geräte und viel mehr Plattformen nutzen. Aber wir wollen uns natürlich da einem bestmöglichen Zustand nähern. So, das war meine Zusammenfassung von dem, was ich mitgenommen habe. So, Micha, was habe ich denn jetzt noch vergessen?
Gar nichts, war sehr gut zusammengefasst.
Da bin ich ja beruhigt, weil ich finde diese Themen auch immer schwierig und ich merke halt eben auch, dass Marketingentscheiderinnen und Entscheider immer mit diesen Themen auch so ein bisschen fremdeln, wenn es oft technischer wird, außer sie haben technischen Background. Und deswegen ist so mein Plädoyer, beschäftigt euch da mal mit. Wenn ihr da mal ein Beispiel-Dashboard sehen wollt, Micha oder ich machen da gerne mal eine Demo, wie wir das für uns aufgesetzt haben, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt oder Ideen entwickeln könnt, wie ihr das für euch umsetzt. Und wenn ihr natürlich dann Herausforderungen bei der Umsetzung habt, kann Micha und sein Team können da euch auch natürlich liebend gerne bei unterstützen. So, ich packe auch noch ein paar schöne Sachen in die Shownotes mit rein, also zu anderen Podcast-Episoden, auch zu Webinaren, die wir schon zum Thema Reporting gemacht haben, dass du da dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen kannst. Heute war uns wichtig, einmal diesen technischen Prozess auch mal zu zeigen. Es ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist halt auch nicht total trivial. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen.
Genau, oder? Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, ja.
Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Herausforderung für dich jetzt, das Ganze in die Umsetzung zu bringen. Wenn du dich dieser Herausforderung mit uns zusammen stellen willst, sind wir natürlich da sehr offen für. Und ansonsten natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Das Abo hilft dir natürlich auch, dass du die nächste spannende Episode, die in eine ungefähr ähnliche Richtung geht, so viel spoiler ich jetzt schon mal. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du gerade schon dieses Thema durchgehört hast. In diesem Sinne sage ich einfach mal vielen Dank. Vielen Dank auch Micha für die Insights mal wieder.
Gerne, Robin.
Und dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.